Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Was der neue Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, also der Konferenz der deutschen Kulturminister, in diesem neuen Jahr vorhat, das, was überhaupt geht angesichts der andauernden Corona-Krise, das fragen wir ihn gleich. Dann telefonieren wir mit der Leiterin des Goethe-Instituts in London, weil wir die Vermutung haben, dass sie neben der neuen Virusmutante auch noch mit den Brexit-Folgen zu kämpfen hat. Und wir besuchen ein Berliner Traditionskino, das die Zwangspause auf außergewöhnliche Weise nutzt. Neue Sache, die Konferenz der 16 deutschen Kulturminister. Gibt es erst seit 2 Jahren, dass die Damen und Herren sich regelmäßig abstimmen. Das gab es bei den Kultusministern schon lange, seit kurzem auch also auf dem Gebiet der Kultur. Und seit diesem neuen Jahr ist der linke Klaus Lederer, der auch Kultursenator in Berlin ist, Vorsitzender der Kulturministerkonferenz. Guten Abend.
Hallo Herr Weitzer.
Was können Sie eigentlich leisten angesichts des geschlossenen Kulturbetriebs?
Was kann so ein Gremium leisten? Also man kann sich abstimmen, man kann Themen auf die Tagesordnung setzen. Also wir haben zum Beispiel sowohl im März und im April als auch im Oktober, November den Eindruck gehabt, dass der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin die Kultur so ziemlich aus dem Blick geraten ist. Also die spielten im Grunde kaum eine Rolle. Und wenn, dann wurden sie der Freizeit zugeschlagen, so allgemein, was natürlich dem Stellenwert des Kultursektors nicht mal im Ansatz gerecht wird. Das ist dann schon unser Job. Und wir haben ja jetzt auch den Auftrag, Öffnungsszenarien zu erarbeiten. Das klingt ein bisschen surreal angesichts der allgemeinen Entwicklung der Inzidenzzahlen. Aber natürlich muss man jetzt trotzdem, ohne genau sagen zu können, wann das dann greift, mal auch in Schrittfolgen denken, was kann unter pandemischen Bedingungen als erstes ans Netz, was wird wohl eher später kommen. Das sind Dinge, die wir diskutieren. Ein weiterer Punkt mit Blick auf die Pandemie ist natürlich die Frage der sozialen Absicherung. Also nach wie vor werden Freiberuflerinnen, Freiberufler, Solo-Selbstständige im Grunde auf Hartz IV verwiesen. Auch die Überbrückungshilfen, die Soforthilfen des Bundes nützen denen in wenigen Fällen wirklich was. Also es stellt sich im Kultursektor nochmal besonders drastisch dar, aufgrund einfach der Bemessungsgrenzen. Und sich da stark zu machen und auch einzufordern, dass das eine andere Berücksichtigung findet, bislang noch nicht mit durchschlagendem Erfolg, aber trotzdem da Stimme zu sein, das ist eben auch unsere Aufgabe.
Stark machen klingt natürlich gut, aber wie einflussreich, jetzt ganz ehrlich, wie einflussreich sind Kulturminister, Kulturministerinnen in den Landeskabinetten wirklich?
Na, das ist unterschiedlich. Also ich bin ja nur auch Stellvertreter des regierenden Bürgermeisters in Hamburg, Carsten Broster, glaube ich, der macht da durchaus auch eine starke Position geltend. Das wird von Land zu Land sicherlich unterschiedlich sein. Benjamin Hoff als Kulturminister ist Chef der Staatskanzlei in Thüringen. Also es gibt schon durchaus auch an der Stelle starke Positionen in den Kabinetten. Aber Sie haben natürlich recht. Also diese allgemeine Ignoranz gegenüber dem speziellen Feld der Künste und auch im Weiteren der Kultur, die drückt sich natürlich im Augenblick auch in den politischen Gewichtungen aus. Aber im allgemeinen Corona-Management ist das eben so. Der private Bereich wird jetzt in besonderer Weise beschnitten. Der Reproduktionsbereich und Produktionsbereich bleibt weitgehend ungeschoren. Für den Kultursektor bedeutet das, in unseren Einrichtungen kann geprobt werden, aber Leute dürfen halt nicht rein. Die Stimme der Kultur zu sein, das ist schon nicht unwichtig. Und da sage ich jetzt auch mal, da wird also farbenübergreifend, parteienübergreifend auch sehr vertrauensvoll und sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das muss man schon sagen. Im Augenblick fast kontinuierlich.
Sie treten ja auch als Kandidat für den Posten des regierenden Bürgermeisters an. Kann man mit Kultur Wahlen gewinnen?
Im Augenblick geht es tatsächlich erstmal darum, dafür zu sorgen, dass der gesamte Sektor hier in Berlin nicht schlicht den Bach runtergeht. Und da konzipieren wir eben Nothilfen, da entwickeln wir Konzepte, da kommunizieren wir regelmäßig mit unseren Einrichtungen. Und ich glaube schon, dass in einer Stadt wie Berlin das durchaus auch wahrgenommen wird, dass das einfach auch zur DNA der Stadt gehört, dass das da, also das geht halt auch einfach auf die Nerven und nicht nur mir, glaube ich.
Sie haben schon von Öffnungsszenarien gesprochen. Also im Moment sieht es ja dann wirklich nicht danach aus. Wir hatten ja alle gehofft, dass eventuell im Februar, März schon wieder etwas öffnen könnte. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die Infektionszahlen, die werden nun wirklich nicht geringer. Geimpft wird sehr langsam, das schleppt sich alles, es dauert. Und wann glauben Sie denn, wann könnten denn die ersten Einrichtungen, sagen wir mal in Berlin, wo Sie ja zuständig sind, wieder öffnen?
Wir haben jetzt die Situation, dass alle bisherigen Bemühungen keinen wirklich nachdrücklichen Einfluss auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen gehabt haben. Und wenn jetzt in der Tat auch noch die britische Mutationsvariante des Virus hier in Deutschland tatsächlich um sich greift, dann kann das durchaus auch nochmal richtig im negativen Sinne zusätzliche Probleme für uns alle mit sich bringen. Deswegen bin ich jetzt auch einfach in der Situation, dass ich sage, wenn wir am 17., 18. Januar ungefähr wissen, wie sich Weihnachten und Neujahr auf die Ansteckungssituation ausgewirkt haben und wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber wissen, ob jetzt weitere Maßnahmen und in welchen Bereichen auch weitere Maßnahmen wirklich nochmal nachhaltige Wirkung erzielen können, dann können wir vielleicht mal über sowas nachdenken. Aber im Augenblick sage ich eher, wir müssen eher in den Kultureinrichtungen noch sehen, dass wir noch mehr tun, um Kontakte zu vermeiden, also auch im Arbeitsleben in den Kultureinrichtungen.
Darüber, das heißt, weniger Proben?
Das bedeutet im Endeffekt dann jedenfalls auch, dass sich jede künstlerische Leitung fragen muss, mit welchem Aufwand, mit welcher Größe mache ich Dinge, wenn ich sie mache. Es hat jetzt auch keinen Sinn, beispielsweise einen dicken Stapel an Premieren aufzuhäufen, die man überhaupt nicht mehr in der Lage sein wird zu realisieren. Da muss man dann auch gucken, was macht man gegebenenfalls nicht, wie unterstützt man dann auch die eigenen Mitarbeitenden damit, dass sie mit den Herausforderungen, die haben ja auch Kinder, die haben auch Familienumfeld, dass sie mit den Herausforderungen klarkommen können. Ich rechne jetzt erstmal damit, dass die Dinge noch eine ganze Weile sehr, sehr drastisch bleiben werden. Und ich hoffe, dass wir vielleicht dann, in 2 oder 3 Monaten auch die Sonne sehen, um wieder ein bisschen klarer sagen zu können, das geht dann ran, das geht dann, das macht dann wieder auf, das Erlebnis werden wir dann vielleicht auch wieder haben.
Aber auch noch nicht geöffnet, sondern eher die Planung, etwas zu öffnen, oder?
Also, wie gesagt, ich bin da jetzt ganz zurückhaltend und sage, im Augenblick wissen wir viel zu wenig über die reale Entwicklung und das, was wir wissen, ist eher nicht besonders ermutigend. Und deswegen will ich an dieser Stelle jetzt auch nicht so verantwortungslos sein und einen Optimismus versprühen, dass das jetzt alles ganz schnell gehen kann.
Es könnte noch schlimmer kommen. Ich höre aus Ihren Worten, dass es sogar so sein könnte, dass der Probenbetrieb eingestellt werden muss. Das, was hinter den Kulissen passiert, also die Arbeit, die Vorbereitungen eventuell für Premieren im April, im Mai, im Juni, auf die ja viele Theater, viele Häuser, generell Kultureinrichtungen hoffen, im Grunde genommen nicht sichergestellt sind.
Auf alle Fälle bedeutet, dass das zumindest in jeder Einrichtung nochmal darüber nachgedacht werden muss, was ist wirklich unverzichtbar und was ist es nicht, so wie das in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen derzeit eben auch passieren muss. Und wenn man sich anschaut, wie die Verbreitung der britischen Mutation die Ansteckungszahlen in Großbritannien, in Irland erhöht hat, dann ist das in der Tat nochmal etwas, was mich sehr besorgt. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und wir wissen derzeit noch nicht, was das Ganze hier in Deutschland möglicherweise auslösen kann. Vielleicht kommt man glimpflich davon, das hoffen wir alle, aber wir wissen es nicht. Wir müssen mit dem im Zweifelsfall Worst Case rechnen. Und natürlich dauert es auch noch eine ganze Weile, bis der Impfstatus innerhalb der Bevölkerung so ist, dass sich das dann tatsächlich auch auswirkt im positiven Sinne, also weniger schwere Verläufe, weniger Belastung der Krankenhäuser. Da kommt es natürlich darauf an, wie schnell kann geimpft werden, wie schnell können die Impfstoffe bereitgestellt werden. Und eine Diskussion, die ich zumindest finde, dass sie sich lohnt, ist eben auch nochmal, was können möglicherweise auch niedrigschwellige Testmöglichkeiten, die wir jetzt so noch nicht haben, aber die vielleicht in 2 oder 3 oder 4 Monaten dann existieren, was können die vielleicht auch noch mal dazu beitragen, um auch bestimmte gesellschaftliche Bereiche, auch die Kultur, wieder nutzungssicherer zu machen. Also da ist auch noch ganz viel in Bewegung.
Darauf wollte ich auch hinaus. Inwieweit kann man das versuchen zu differenzieren? Also es gibt ja ein allgemeines Verständnis dafür, dass man natürlich gerade größere Kultureinrichtungen und viele Menschen zusammenkommen jetzt noch zuhält. Aber dass es dann, wenn der Impfstatus sich in der Bevölkerung erhöht, wenn auch, wie Sie eben sagen, Schnelltests leichter möglich sind, dass es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, zumindest Teile wieder zu öffnen, hätten Sie dann zum Beispiel auch Verständnis dafür, dass Betreiber von Kultureinrichtungen sagen, gut, wir lassen die Geimpften und wir lassen die Getesteten rein?
Na, das ist eine ethische Debatte, die ist, glaube ich, noch weit über die Kulturpolitik hinaus zu führen und die hat ja auch schon begonnen. Ich persönlich halte davon nicht allzu viel, weil ich in der Tat auch glaube, dass eine Pandemie keine individuelle Veranstaltung ist und deswegen auch individuelle Bewältigung. Natürlich hoffe ich, dass sich viele Leute impfen lassen, das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, das individuelle Impfverhalten machen wir jetzt zum Ausgangspunkt für den Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen oder zu bestimmten Grundrechten oder zu bestimmten Anspruchsberechtigungen, die in einer demokratischen Gesellschaft jeder hat. Ich finde das problematisch. Zumal wir derzeit auch noch nicht sagen können, ob eine Impfung und wie lange eine Impfung dann tatsächlich auch eine entsprechende Wirkung hat. Da ist ja auch noch ganz viel im Wagen. Also das ist eine komplizierte Diskussion, aber ich halte es schon für möglich, dass man beispielsweise einfach dadurch, dass man in breiten Teilen auch Testmethoden anwendet, auch in Kultureinrichtungen anwendet, solche Strategien müssen erstmal erarbeitet werden, dann eben möglicherweise Dinge auch eher möglich machen kann, weil man sich sicherer sein kann, dass das in der Gesamtpandemielage keine negativen Auswirkungen hat. Auch sonst, haben Sie natürlich recht, wird man differenzieren. Also wir wissen ja, wir haben ja die letzten 9 Monate auch gearbeitet, auch die Einrichtungen haben gearbeitet. Und wir können schon sicher sagen, dass draußen die Ansteckungsgefahr zum Beispiel geringer ist als drin. Dass Einrichtungen mit guten Lüftungsanlagen, mit guten Außenlüftungsanlagen natürlich sicherer sind als Einrichtungen, die solche nicht haben. Dass es einen Unterschied macht, ob Menschen sich dynamisch in einer Einrichtung bewegen oder ob sie im Grunde statisch fix am Platz sind. Also ob man Publikumsströme steuern kann. Und natürlich sind auch die Möglichkeiten, Möglichkeiten von Vorkehrungen, je nachdem und nach der künstlerischen Praxis, auch unterschiedlich. Da gibt es schon einen Differenzierungsraum. Es wird nicht den Tag X geben, an dem plötzlich alles wieder angeht, sondern es wird natürlich ein Schritt für Schritt sein. So viel kann man, glaube ich, sicher sagen. Nur wann, das kann man eben nicht sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch inhaltlich Wertentscheidungen, wie beispielsweise, dass Jugendkulturarbeit, kulturelle Bildungsarbeit vielleicht auch nochmal einen Vorrang gegenüber anderen Kulturangeboten haben, weil für Kinder und Jugendliche ein Monat tatsächlich auch nochmal was anderes bedeutet als vielleicht für Menschen in unserem Alter. Also da gibt es Differenzierungsmöglichkeiten, das diskutieren wir natürlich auch. Aber das ist eben alles für den Fall, wenn, und steht alles unter dem Vorbehalt einer Entwicklung der Gesamtlage, die solche Schritte zu gehen dann überhaupt erst seriös erlaubt.
Am Ende noch ein Blick voraus. Also irgendwann wird diese Pandemie Geschichte sein. Aber es wird natürlich auch Schäden geben und es werden viele auf der Strecke geblieben sein. Also man kann, glaube ich, sagen, dass die relativ gut ausgestattete Hochkultur durchkommen wird. Aber Sie haben ja schon die freie Szene erwähnt, die ja nun in Berlin gerade sehr zentral ist. Es sind ja Hunderttausende von Kreativen. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass viele einfach ihren Job aufgegeben haben werden?
Naja, im Solo-Selbstständigen- und Freiberuflerbereich, da bin ich in der Tat ziemlich besorgt, weil die Menschen auf Hartz IV zu verweisen, die Menschen nicht nur in eine sozial völlig blöde Situation bringt. Ich finde Hartz IV ja sowieso schon nicht so besonders tauglich, also als soziales Sicherungsnetz. Aber wenn man Menschen, die selbstständig gearbeitet haben, jetzt im Grunde in eine solche Situation bringt, dann stellen sich vielleicht viele von denen durchaus die Frage, ob sie sich nicht ein anderes Feld suchen, wenn sie die Chance dazu haben. Und das würde dann mit Sicherheit auch mit einer Verarmung des gesamten kulturellen Bereichs einhergehen. Private Kulturbetriebe, da haben wir hier in Berlin ein Liquiditätshilfeprogramm, von dem ich auch glaube, dass wir es noch eine ganze Weile weiter durchhalten können. Und dann braucht es sicherlich auch eine Anschubfinanzierung, wenn dann tatsächlich wieder mehr geht. Denn Liquiditätshilfe heißt ja auch, die hungern sich im Grunde bis aufs Gerippe runter und dass dann überhaupt wieder was produziert werden kann, dass das Ganze wieder losgehen kann. Da braucht es dann Anschub und da braucht es auch Unterstützung und die wollen wir dann in der Tat auch geben. Und die freie Szene, also unsere Förderprogramme laufen alle weiter. Wir haben sogar noch im Bereich der Individualförderung der Stipendien 2000 zusätzliche Stipendien bereitgestellt. Also zumindest da, in dem Feld, können wir erstmal sagen, auch das kriegen wir im Augenblick hin. Aber natürlich kenne ich auch andere Debatten. Ich kenne die Diskussion in München, also wo jetzt im Grunde jedes Jahr eine 6%ige Kürzung des Kulturetats prognostiziert wird und geplant ist. Das ist natürlich verheerend. Also weil 6% eines ohnehin jetzt nicht üppig ausgestatteten Etats, das spürt man dann schon. Und insofern sind die Langzeitwirkungen derzeit nicht absehbar und die Kultur wird eine starke Lobby brauchen. Und natürlich wird man auch die Debatte um Steuergerechtigkeit in dem Land nochmal anders führen müssen, gerade jetzt in einer Situation, wo das Gemeinwesen auch insgesamt vor besonderen Herausforderungen steht.
Der linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer und Vorsitzender der Kulturministerkonferenz im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Tschüss.
Schauen wir doch rüber auf die Insel, in der wieder offenbar Splendid Isolation gepflegt wird. Der Brexit ist durch und das macht den Kulturaustausch, naja, nicht gerade einfacher. Ein Anruf in London im Goethe-Institut bei der Leiterin Katharina von Ruckteschel-Katter. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie stehen ja vor vielen verschiedenen Herausforderungen in diesem Jahr 2021 in London und überhaupt auf der Insel, was die Arbeit des Goethe-Instituts angeht. Zum einen natürlich die Zeit nach dieser Übergangsphase, jetzt ist UK komplett raus aus der Europäischen Union. Jetzt gibt es einen Deal, jetzt gibt es eine ganz andere politische Situation. Natürlich auch Corona, die britische Mutante, die eben bei Ihnen auf der Insel gerade auch wütet und die Krankheit nochmal weiter verbreitet. Was bereitet Ihnen eigentlich am meisten Sorgen?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben jetzt gerade die ganzen Horrorgeschichten aufgezählt. In der Tat wird es nicht so einfach werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich da, immer wo es Schatten gibt, gibt es auch irgendwo dann wieder Licht. Sie haben es gesagt, es gab einen Deal, das hat uns erstmal am Ende des Jahres schon mal erleichtert, dass es zumindest etwas gibt, woran man sich festhalten kann. Aber jetzt kommt sozusagen das Nachspiel, also alles, was eben nicht besprochen, nicht vereinbart wurde, muss jetzt eben vereinbart werden. Das heißt, die erste Phase wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen chaotisch werden. Also wir sind gerade dabei zu checken, was wir alles können und was wir nicht können und wie wir es machen müssen. Also angefangen, ob wir jetzt Visa beantragen müssen, wenn wir Menschen einladen, nach UK zu kommen. Im Moment ist es Gott sei Dank ja sowieso nicht möglich. Im Moment passiert sowieso alles digital aufgrund des Covid-Virus hier. Aber es ist natürlich schon alles sehr unsicher. Und wir gehen davon aus, dass wir viele Trials and Errors sozusagen, also viele Versuche machen werden. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist im Moment tatsächlich den Mut nicht zu verlieren und auch gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern hier die Zukunft vorzubereiten, dass nämlich der Bruch, der jetzt sozusagen politisch passiert ist, den kulturell und menschlich mit unseren Freunden und Partnern hier gar nicht erst geschehen zu lassen. Ich glaube, das ist unser Hauptziel im Moment.
Inwieweit können Sie überhaupt realistischerweise in dieses Jahr hineinplanen im Moment?
Ja, also was man nicht machen sollte, glaube ich, das gilt für alle Bereiche, ist nichts zu planen und erstmal zu gucken, was passiert. Wir planen einfach mal, was wir wollen und was wir können. Und dann hoffen wir, dass wir es in irgendeiner Weise auch umsetzen können. Und es wird vielleicht bei der einen oder anderen Sache, also gerade wenn es auch um Neueinstellungen gibt zum Beispiel, also wir haben natürlich viel Bedarf an Personal aus Deutschland, also deutschsprachigen mit Expertise im Sprachbereich etc. Das wird sicherlich viel, viel schwieriger werden, für die jetzt irgendwelche Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitserlaubnisse und sowas zu bekommen. Also nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich die Fragen stellen. Also wir sind vorbereitet, wir haben die Erlaubnis, das zu tun, aber es wird sicherlich alles sehr, sehr viel schwieriger werden.
Also könnte man wieder sagen, was ja viele Kritiker, was die Corona-Maßnahmen angeht, in Deutschland zum Beispiel, immer wieder bemängeln, dass die Kultur also nicht genug wahrgenommen werden würde. Kann man das ähnlich sagen, wenn es um die Folgen des Brexit geht?
Also Kultur ist natürlich auch eine Art Wirtschaft, ja, Kreativwirtschaft etc. Das heißt, wir hängen natürlich auch an wirtschaftlichen Entscheidungen dran. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Kultur nicht das ist, was als erstes in den Blick genommen wird. Und so sind natürlich dann auch Versprechungen, wie zum Beispiel, dass Erasmus weiterlaufen wird oder Creative Europe etc. All diese Dinge, die jetzt natürlich sofort dann doch weggebrochen sind und wo wir uns jetzt eben dann doch überlegen müssen, wie wir solche Programme oder eben auch andere Programme, die Großbritannien mit der EU kulturell weiterhin verbindet, auflegen zu können, auch zusammen mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen.
Verstehen Sie sich eigentlich als deutsches Kulturinstitut oder eher als europäisches Kulturinstitut?
Ja, also im Moment, wir sind natürlich ein deutsches Kulturinstitut, aber wir sind ganz, ganz bewusst ein europäisches Kulturinstitut, wenn es darum geht, auch gerade die Folgen des Brexit aufzufangen. Wir haben unsere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen der anderen europäischen Kulturinstitute hier sehr verstärkt. Wir wollen auch sehr viel stärker eben auch die Europäische Union hier als Partner sozusagen mit in die Veranstaltungen, in die Projekte, in die Partnerschaften bringen.
Und ansonsten die Arbeit auf der Insel, also es ist ja nicht nur London, auch andere Orte, wo Sie aktiv sind. Sie haben vor einem Jahr, als wir gesprochen haben, als die Verhandlungen dann letztlich begannen für ein Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, gesagt, dass Sie auch mehr in die Fläche gehen wollen, mehr aufs Land, mehr in die Provinz außerhalb von London, dort aktiver werden wollen. Haben Sie das, hat Ihnen da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht oder waren Sie da schon aktiv?
Nein, also wir waren da schon aktiv und wir sind da auch nach wie vor aktiv. Und Corona hat uns insofern nicht so richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir da jetzt ganz besonders im digitalen Bereich, im Online-Bereich auch aktiv werden konnten, was natürlich sehr viel einfacher war, als wenn man es nur physisch macht. Wir haben also wirklich jetzt auch neue Projekte aufgelegt, wo es vor allen Dingen um die Verbindung zwischen jungen Menschen, Jugendlichen, zwischen den sozusagen Kontinent und der Insel aufgelegt. Und die sind zum Teil auch wirklich schon sehr gut angelaufen. Es sind sozusagen Online-Praktika, aber auch eine Kochshow etc. Also Dinge, wo die sozusagen jetzt nicht die hohe Kultur, aber eben das Miteinander und das Gemeinsame vor allen Dingen verstärken soll. Ja.
Katharina von Ruckteschell-Katter, die Chefin des Goethe-Instituts in London, über ihre Pläne in einer äußerst schwierigen Zeit in diesem Jahr 2021. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
Kulturarbeit am unteren Limit, könnte man sagen. Durchhalten, digitalisieren, hoffen. Ja, und dann monatelang ohne Kinos. Nicht, dass dieser Ort, das Kino, nicht eh schon in der Krise war, aber dann kam eben auch noch Corona. Doch dank staatlicher Hilfe, zumindest in Deutschland, versuchen diese klassischen Filmorte zu überwintern oder nutzen Zeit und Geld für nötige Renovierungen. Zum Beispiel eines der ältesten Kinos des Landes, nämlich das Union in Berlin. Thilo Schmidt war für uns da.
Der Cineast Matthias Stütz war arbeits- und mittelloser Architekt, damals 2003, als er das traditionsreiche, aber lange leerstehende Kino Union quasi instand besetzt hat. Und der alte Ufergong, den er vorfand und den er wieder ans Laufen brachte, kündigte wieder Filme an. Und im Union liefen neben Filmen auch Konzerte, Partys und Lesungen. Und Stütz hat das Haus in bester Lage wohl vor dem Abriss gerettet, als er dann bei der Zwangsversteigerung den Zuschlag erhielt, zum Teil mit per Handschlag geliehenem Geld von Friedrichshagener Bürgern. Es ist fast schon ein Märchen. Nun, 17 Jahre später, im Lockdown, wird der traditionelle Kinosaal mit Rang und Parkett renoviert. Gleich am ersten Schließtag starteten die Bauarbeiten.
Der alte Saal, da haben wir vielleicht mal die Decke gemalert oder eine Leinwand hingehängt, aber der Fußboden, die Stoffbespannung, 60, 70 Jahre alt, die Bestuhlung 30 Jahre alt, das war mal fällig. Wenn man Licht angemacht hat, hat man eigentlich auch mit Saubermachen keine Chance mehr gehabt.
Das Union hat sich zum kulturellen Zentrum des Künstlervororts am Mögelsee gemausert. Im Union haben Blockbuster ebenso Platz wie Dokus, Arthouse und Nischenfilme. Nach dem ersten Lockdown haben sich die Gewichte aber etwas verschoben.
Es gab quasi ein Überangebot und vor allen Dingen keine großen Filme, die viel Platz fordern, die dann auch mal froh sind, wenn man sie einmal täglich spielt oder fünfmal die Woche oder so. Und die nicht sagen, hier dreimal am Tag, jeden Tag und gar keinen anderen Film in dem Saal. Also wir sind von 30 Filmen im Monat auf 45 Filmen im Monat gewesen. Also die Bandbreite war größer. Es gab mehr kleine Filme und naja, so weniger Blockbuster.
Und so mancher Film, der es sonst gar nicht ins Kino geschafft hätte, nicht mal ins Union, schaffte es doch auf die Leinwand und fand sein Publikum.
Also jetzt ist ja Platz da, ein Film, den ich vorher vielleicht ja nicht genommen hätte und nur dreimal gespielt habe, den spiele ich jetzt eben 6 oder 10 Mal. Also die jetzt hier am Start sind als kleine Filme, fertige Produktion, gefördert quasi, kann losgehen, die haben auf jeden Fall eine Nische.
Matthias Stütz hätte kaum gedacht, dass mancher Außenseiterfilm ausverkauft war. Auch wenn der große Saal unter Corona-Bedingungen bei 70 statt wie sonst bei 360 Plätzen ausverkauft ist.
Also potenziell sind ja Dokus nicht so gut besucht wie eine Komödie oder so. Aber die haben ihre Besucher und es lohnt sich auch, sie zu spielen finanziell. Ich finde es auch einen wichtigen Bildungsbeitrag so allgemein, weil es gibt eine Menge Filme, die halt nicht im Fernsehen gezeigt werden oder sonst wo zugänglich sind.
Der Filmstart des neuen James Bond dagegen wurde mehrfach verschoben. Unter Pandemiebedingungen wäre es wohl ein Verlustgeschäft, ihn jetzt im Kino zu starten. Nicht ausgeschlossen, dass er gar nie in die Kinos kommt, möglich, dass »Keine Zeit zu sterben« gleich bei Netflix landet. So wie der Kinostart der Disney-Produktion Mulan abgesagt wurde und in Disneys eigener Digitalplattform verschwand.
So eine Kinokampagne, wir starten einen Film, das macht noch ein paar Millionen los und dann müssen Festplatten noch verschickt werden und was weiß ich, denn wenn die Kinos beteiligt und eigentlich will man das ganze Geld ja alleine und bei so einer Online-Plattform, denke ich, die Chance haben sie nutzt, mal so zu experimentieren. Wie ist es, wenn man mit einem großen Film direkt online geht und seine eigene Plattform pusht, weil da zahlt der Endnutzer ja direkt an Disney, da gibt es keinen mehr dazwischen und wenn das breiter sich fächert, dann ist es natürlich ganz schlecht für die Kinobranche.
Vor allem schlecht für große Multiplex-Kinos. Matthias Stütz war von Anfang an klar, dass Kino alleine sich nicht rechnet. Darum hat er aus dem Union ein kulturelles Zentrum gemacht. Und nun trotzt er den Widrigkeiten der Pandemie mit anspruchsvollen Filmen.
Ich will ihn essen. Ach ja.
Kino in Corona-Zeiten, es funktioniert im Union, den Umständen entsprechend.
Und irgendwann rief dann auch der Kassenanbieter an, Cinetic. Also von sich aus haben die angerufen, uns gratuliert, weil wir der Spitzenreiter in ganz Deutschland sind. Und die betreiben die Kassen in von ein paar hundert Kinos.
Matthias Stütz kann kaum erwarten, dass der alte Ufergong, den er vor 17 Jahren im verlassenen Kino vorfand, bald wieder den Film ankündigt. Allerdings kommt der Gong mittlerweile, aufgezeichnet und digitalisiert, aus der Konserve. Der originale mechanische Gong hängt im Büro. Tradition und Hightech, ein Teil des Erfolgsrezepts von Matthias Stütz und dem Kino Union.
Hoffen wir auf eine baldige Wiedereröffnung des Kinos Union in Berlin und von Tausenden von Kinos in diesem Land. Thilo Schmidt war für uns in diesem Traditionskino in der Hauptstadt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Filmemacher Michael Apted ist tot. Der Regisseur des James-Bond-Films Die Welt ist nicht genug ist im Alter von 79 Jahren in Los Angeles gestorben. Michael Apted drehte auch Dokumentarfilme, darunter die Up-Serie, in der mehrere Menschen über Jahrzehnte beobachtet werden. Jenny Bayen.
Große Hollywood-Filme und Blockbuster waren für Michael Apted kein Problem. Als Regisseur sorgte er mit Filmen wie Gorky Park, Die Chroniken von Narnia oder James Bond, Die Welt ist nicht genug, regelmäßig für volle Kinosäle. Sein erster Job war es im Jahr 1964, bei einer Dokumentation über eine Gruppe von 7-jährigen britischen Kindern zu helfen. Der erste Teil der Dokumentationsserie Up. Und die Doku über die sozialen Schichten und Verhältnisse in Großbritannien wurde überraschenderweise zu einem großen Erfolg.
Bundesbildungsministerin Karliczek hat eine stärkere Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildungspolitik gefordert. Eine inhaltliche Zusammenarbeit, selbst wenn sich Bund und Länder einig wären, sei derzeit nicht möglich. Das könne kein Zukunftsmodell sein, sagte die CDU-Politikerin dem Spiegel. Sie forderte die Länder auf, mehr Kooperation zuzulassen. Man könne mit den Ergebnissen der jüngsten internationalen Bildungsstudien überhaupt nicht zufrieden sein. Uwe Jahn.
In der Vergangenheit hat Anja Karliczek einen nationalen Bildungsrat einsetzen wollen, in dem die Schulpolitik besser aufeinander abgestimmt werden sollte. Das scheiterte allerdings am Widerstand der Länder. Die Bundesministerin will ab dem Jahr 2024 die Bund-Länder-Beziehungen in der Bildungspolitik neu regeln. In 3 Jahren läuft der Digitalpakt aus, mit dem die Bundesregierung rund 5 Milliarden Euro für die Digitalausstattung der Schulen bereitstellt. Spätestens dann sollte feststehen, wie es weitergeht, fordert die Bundesbildungsministerin.
Ein Batman-Comic-Heft aus dem Jahr 1940 hat im Rahmen einer US-Auktion einen Rekord aufgestellt. Schon vor der Versteigerung seien umgerechnet 1,25 Millionen Euro geboten worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Bei der geplanten Live-Auktion am 14. Januar könnte dieser Preis noch übertroffen werden. Schon jetzt liegt das Gebot für das Comic-Heft über dem bisherigen Batman-Rekordhalter. Bereits im November hatte Heritage ein Heft von 1939 mit dem ersten Auftritt der Batman-Figur für 1,22 Millionen Euro versteigert.
Auf Bühnenauftritte vor Ort werden wir noch eine ganze Weile warten müssen. Also bleibt uns auch nichts weiter übrig, als den Laptop aufzuklappen und da reinzugucken, wenn wir zum Beispiel Tanz sehen wollen. Bei den Berliner Tanztagen ist es auch nicht anders. Seit 20 Jahren gibt es sie. Das deutschlandweit wohl wichtigste Festival von Nachwuchschoreografen und Choreografinnen. Und neuer Leiter ist Mateusz Szymanowka.
Es gibt auf jeden Fall Themenbereiche, die mich interessieren, die auch sehr viel mit Queer und Feminismus und Antifaschismus zu tun haben. Aber ich frage mich natürlich auch, wie man queer oder feministisch oder antifaschistisch arbeiten kann. Viele Künstlerinnen kommen nach Berlin. Und die versuchen auch eigene Ausgrenzungserfahrungen in der Kunst zu bearbeiten. Und deswegen ist auch die Problematik dieser Performances sehr dringend.
Am Donnerstag ging es online los. Diskriminierungserfahrungen, das eine, aber natürlich auch die Pandemie ist ja nun mal allgegenwärtig und hat eben auch Einfluss auf den Verlauf dieser Tanztage. Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin, was beschäftigt diese Tanztage im Moment?
Ja, als Nachwuchsfestival haben sich die Tanztage ja traditionell immer den Entwürfen für die Zukunft zugewandt, also den Veränderungen, den Transformationen, also seien es Auffassungen von Gender oder von Identitäten oder der Frage, was der tanzende Körper auf der Bühne jenseits von Virtuosität kann. Und da knüpft Mateusz Szymanowska auch an. Viele junge Künstlerinnen und Künstler, insbesondere aus der Tanzszene, stellen sich grundsätzliche Fragen, wie wollen wir leben und arbeiten, wie sollen bestehende Systeme transformiert werden in der Kunst, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und das wird jetzt aufgenommen und für den digitalen Beginn der Tanztage, den ja dann im Frühjahr eben analog die Live-Performances folgen sollen. Das sind die grundsätzlichen Ausgangsfragen, sowohl für den Film, den wir heute sehen konnten, als auch die Gesprächsreihe, die konzipiert wurde und die heute angefangen hat.
Ein ungewohnter Ort für Sie als Tanzkritikerin, zu Hause vor dem Laptop zu sitzen. Aber was haben Sie denn nun bisher sehen können seit dem Donnerstag?
Ja, seit dem Auftakt der Tanztage steht ein Film online auf der Website der Sophienseele, Showdown. Das ist ein knapp 40-minütiger, also Experimentalfilm, würde ich jetzt einfach mal sagen, statt Tanzfilm. Der ist gemacht von der Choreografin Judith Förster und der Filmemacherin Stella Horta. Und dieser Film, der zeigt zwei Tänzerinnen, die stehen im Zentrum und wurde inspiriert von zwei ganz verschiedenen Büchern. Einmal Le Corps Lesbien von Monique Wittig, dem es, wie der Titel schon nahelegt, um die Körper und die Liebe lesbischer Frauen geht. Aber dieser Film ist auch inspiriert von dem Roman Die Parabel vom Sämann von Octavia Butler. Und das ist so eine Geschichte über den Zerfall der amerikanischen Gesellschaft und eine junge Frau, die dem trotzt, indem sie so eine eigene religiöse Welt aufbaut, eigentlich ziemlich aktuell.
Wie werden diese Geschichten im Film erzählt?
Also im Grunde nicht wirklich. Man kann sie aber frei assoziieren. Es gibt wenig Text, der so als Fragment aus dem Off kommt und tatsächlich auch von der Gewalt handelt, ohne dass eine Geschichte wirklich erzählt werden würde. Das wirklich Bemerkenswerte an diesem Film ist die Machart. Es ist kein Tanzfilm, aber die Körper der beiden Frauen, die stehen absolut im Zentrum, wie überhaupt alles Haptische. Also wir sehen so ganz nah rangezoomt, wie zum Beispiel Stoffbahnen um Säulen geschlungen sind. Wir sehen Hände, die nach diesen Stoffbahnen greifen. Wir sehen körperliche Nahaufnahmen, Ausschnitten, mal nur die Schulter, mal so nur den Kopf. Es gibt harte Schnitte und viele Perspektivwechsel. Und trotzdem hat dieser Film, trotz dieser Haptik, trotz dem Knistern, eine ganz große Ruhe, fast Intimität. Und das korrespondiert mit der Nähe dieser beiden Frauen, die auch mal miteinander kämpfen, aber eben auch sehr zärtlich miteinander sind. Ich finde diesen Film Showdown von Judith Förster und Stella Horta sowohl im Formalen als auch im Atmosphärischen wirklich sehr gelungen und würde sehr empfehlen, den anzusehen.
Und dann sind ja die Berliner Tanztage immer auch ein Ort für Debatten, nicht nur für Performances und Aufführungen. Natürlich, die Debatten in Corona-Zeiten finden digital statt in Form einer Zoom-Diskussion. Worum ging es da heute?
Das war ein interessantes Gespräch. Junge Künstler und Künstlerinnen sprachen über die Zukunft der Arbeit. Und es ging, um nur mal so die wichtigsten Punkte zu nennen, ganz zentral um Themen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass man sie vor 10 Jahren in ähnlicher Weise hätte so besprechen können. Es ging einerseits um Care, was heute immer so Care genannt wird, ja, also Fürsorge für sich selbst und füreinander, um den Druck, immer arbeiten, immer leisten zu müssen, eben auch als Tanzkünstler und Künstlerin. Ein Druck, der von außen kommt, aber von den Künstlern oft auch internalisiert wird. Die Künstlerin Angela Alves hat zum Beispiel in ihrem Impulsreferat davon gesprochen, dass sie als Tänzerin mit inzwischen einer Multiple Sklerose-Erkrankung sich immer noch dafür schämt und faul vorkommt, wenn sie als Künstlerin mit Behinderung mehr Pausen und ein langsameres Arbeitstempo einfordert. Also es ging ganz viel darum, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, andere Qualitäten zu etablieren, einzufordern und auch erstrebenswert zu machen. Ganz besonders in der Tanzwelt solche Sachen wie Langsamkeit oder was heute, weil alles auf Englisch stattgefunden hat, auch Softness genannt wurde, also weicher zu werden, Erschöpfung einzugestehen, so mutig zu sein, zu sagen, ich kann heute nicht, ich bin müde, mein Körper ist einfach erschöpft.
Sie haben gerade ein paar Themen angesprochen, ein paar Probleme, Fragen. Gab es da noch weitere konkrete Beispiele, vielleicht auch Lösungsansätze?
Ja, es ging vielen Künstler und Künstlerinnen darum, überhaupt erstmal diese Problemfelder der Erschöpfung, der Überforderung zu benennen. Dafür haben zwei Künstlerinnen aus Serbien, Dunja Czerninska und Frosina Dimovska, im Rahmen eines künstlerischen Projektes eine Liste erstellt, das finde ich ganz witzig, in der sie neue Schlagworte erfunden haben, auf Englisch jetzt, wie zum Beispiel Permanent Timelessness oder To-Do-Listism, also andauernder Zeitmangel, andauernder Mangel an Zeit. Und ich kann das kaum übersetzen ins Deutsche, die Angewohnheit, immer zu To-Do-Listen zu machen, die uns helfen sollen, unsere Arbeit in den Griff zu bekommen und zu überschauen, die aber eigentlich selbst wieder Druck erzeugen. Oder sie haben einen anderen Punkt benannt, den sie Cool with Pressure nennen. Also wo es darum geht, das Gefühl von zu viel Druck und auch die Ängstlichkeit, die daraus entstehen kann, sich dazu zu bekennen, anstatt immer so zu tun, als sei, oh, wir müssen jetzt irgendwie total runterkommen und total cool sein und irgendwie unseren Frieden damit machen, sondern dass wir uns einfach dazu bekennen, dass wir uns unter Druck fühlen, ohne dass wir uns dabei gleichzeitig schuldig fühlen. Also hier geht es erst einmal um das Benennen von in der Arbeitswelt erlebten Schwierigkeiten und auch sich vielleicht dann eben Strategien zu überlegen. Und es ging auch heute darum, zum Beispiel für mehr Zugänglichkeit zu sorgen. Da musste ich am Anfang auch so ein bisschen lachen, denn es gab so ein ganz praktisches Beispiel, weil alle Sprecher und Sprecherinnen sich nicht nur mit Namen und Funktionen vorgestellt haben, sondern auch kurz beschrieben haben, wie sie aussehen, was sie anhaben und wie der Hintergrund aussieht, vor dem sie sitzen. Und das ist natürlich für die Teilnehmer mit eingeschränktem Sehsinn. Und am Anfang dachte ich so, weil das so auch total bierernst rüberkam, dass das so doch ein bisschen ungewohnt war. Aber ich habe hinterher gedacht, dass es vielleicht genauso Schule machen wird wie das Gendern beim Sprechen, von dem wir uns ja auch nicht vorstellen konnten, dass das irgendwie wir auch im Radio dann später mal machen. Es war auf jeden Fall eine interessante und wichtige Diskussion, die gezeigt hat, was die junge Generation von Tanzschaffenden wirklich beschäftigt. Leider blieben die so ein bisschen unter sich und da hätte ich gedacht, das hätte ich gerne mal geöffnet und nochmal viel mehr Leute aus anderen Bereichen auch mit reingenommen dafür.
All dies nachzuvollziehen auf der Internetseite der Berliner Tanztage, diesem so wichtigen Festival für Nachwuchschoreografinnen und Choreografen. Und dann im Frühjahr sind ja auch Live-Performances tatsächlich geplant, ne, Elisabeth Nehring?
Ja, ganz genau. Noch ohne Terminvorgaben oder noch ohne Terminangaben, aber auf jeden Fall die Live-Performances werden kommen, wann auch immer.
Hoffen wir drauf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Vogel des Jahres 2021, dieses Mal gewählt vom Online-Volk, wird der Vorabstimmung zufolge wohl die Stadttaube, berichtete merklich verstört Heiko Werning in der Taz und schrieb, wobei die Taube selbst im Wesentlichen durch schlechtes Benehmen auffällt, also eine Art Donald Trump der Vogelwelt darstellt, nur dass sie ihre Wahl halt tatsächlich gewonnen hat. Er wird in diesen letzten Tagen seiner Amtsführung vom fiktiven Präsidentendarsteller zum kriminellen Führer des Mobs, schrieb Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung über Donald Trump. Wie konnten wir in Amerika so weit kommen, fragt den Sturm auf das Kapitol im Kopf der Schriftsteller Richard Ford in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein dilettantischer Coup an einem milden Winternachmittag mit einem wahnsinnigen Präsidenten und einem halben Land, das glaubt, im Keller einer Washingtoner Pizzeria würden Babys gegessen. Geschminkte Träger von Geweihen, die als Beruf QAnon-Schamane angeben, wie man sie unter den Rechtsradikalen sah, geben wenig Anlass zur Vermutung, eine Machtübernahme stehe bevor, beruhigte Jürgen Kaube in der FAZ. Dagegen analysierte in derselben Zeitung Wolfram Siemann, Historiker und Experte für Revolutionsgeschichte, der Sturm auf das Kapitol sei Teil eines größeren Plans von Donald Trump gewesen, der böse hätte ausgehen können. Trump hielt sich ganz heraus, verfolgte alles am Fernseher und vertraute auf die Dynamik, dass der Angriff im Parlament so weit gehen würde, es völlig handlungsunfähig zu machen, was ja vorübergehend gelang, und zugleich ein unkontrolliertes Blutbad anzurichten, schrieb Siemann. Dann hätte Trump den Notstand ausgerufen und als Herr der militärischen Exekutive die Zertifizierung der Wahl verhindert. Das Foto vom Trump-Fan, der es sich, die Füße demonstrativ auf den Schreibtisch gelegt, im Sessel Nancy Pelosis bequem machte und die Erstürmung des Kapitols überhaupt erinnerten Wolf Lepenies in der Welt daran, wie Gustave Flaubert im Roman »Lehrjahre des Gefühls« seinen Helden Frédéric Moreau und dessen Freund Ussonet die Einnahme der Pariser Tuilerien 1848 erleben ließ. Vorwärts geschoben gegen ihren Willen, betraten sie einen Raum, an dessen Decke ein Baldachin von rotem Samt gespannt war. Auf dem Thron darunter saß ein schwarzbärtiger Proletarier, das Hemd halb offen, mit der stumpfsinnigen Heiterkeit eines hässlichen Affen, zitiert Lepenies Flaubert und weiter. »Gehen wir«, sagte Ussonet, »mich ekelt vor diesem Volk.« Nur wie konnte es so weit, also zum Sturm auf das Kapitol, kommen? Um den Erfolg Trumps und der Republikaner zu erklären, erinnerte Lepenies daran, dass der Philosoph Richard Rorty schon 1997 einen Politiker wie Trump vorausgesagt hatte. Der Fehler der Demokraten, so Rorty, lag darin, gegenüber einer Identitätspolitik, der es darauf ankam, Minoritäten zu schützen und kulturelle Unterschiede zu achten, eine Sozialpolitik zu vernachlässigen, der es darum ging, die ökonomischen Ungleichheiten innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu reduzieren, schrieb Wolf Lepenies in der Welt. Identitätspolitik ist ein Irrweg, analysiert ganz allgemein Bernd Stegemann im Neuen Spiegel. Identitätspolitik ist spätmoderne Wutpolitik. Jede einzelne Kränkung zahlt in die Kasse des Empörungskollektivs ein und befestigt die Grenzen der Wutgemeinschaft, schreibt Stegemann. Wenn die Empörung zum abschließenden Argument gemacht wird, endet jedes rationale Gespräch. Dann können Einzelne verlangen, dass Bilder in Museen abgehängt werden, auch wenn die Mehrheit sie sehen möchte. Und zu welcher Gewalt Empörte fähig sind, zeigten jüngst die Erstürmung der Reichstagstreppen durch Querdenker und der Sturm der Trump-Anhänger aufs Kapitol. Auch die Duden-Redaktion macht nun Identitätspolitik, tut in der Online-Ausgabe so, als gäbe es kein generisches Maskulinum, definiert zum Beispiel Mieter nur noch als männliche Person, die etwas gemietet hat, und bringt dementsprechend einen weiteren Eintrag für Mieterin. Zu verkennen, dass etwa Mieter sowohl männlich als auch generisch gelesen werden könne, zeuge von einer Ignoranz der sprachlichen Realität, sagte die Linguistin Eva Trutkowski im Gespräch mit der Welt. Der Duden missbrauche hier seine ihm häufig zugeschriebene Deutungs- und Definitionshoheit über die deutsche Sprache. Machtmissbrauch, Sturm auf das Kapitol, eine schnöde Stadttaube als Vogel des Jahres. So negativ sollte man nicht enden. Drum zum Schluss noch ein Lob auf den Optimismus oder meinetwegen auf die Optimismuse. Optimisten wissen, wie man sich das Dasein verschönert, schrieb Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Noch das Allerschlimmste kann sein Gutes haben, seine existenzielle Pointe. Der Arzt Joseph Ignace Guillotin zum Beispiel, Namensgeber der Guillotine, soll das Wesen dieser Todesmaschine mit einem Euphemismus beschrieben haben, der geradezu poetisch wirkt. Genau besehen sorge das herabfallende kühle Beil beim Delinquenten immerhin auch für eine angenehme Erfrischung am Hals.
Und das war Fazit? Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Und damit eine angenehme Nacht hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.